Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 17. Episode des Lokschuppens, den Podcast des SSV Lok Bernau. Heute habe ich mit Dr. Dagmar Enkelmann politische Prominenz gepaart mit absoluter Lokbegeisterung zum Interview. Erfahrt in den nächsten Minuten mehr über diese tolle Frau und warum ihr ab jetzt immer an sie denken werdet, wenn ihr mit eurem Auto an einem grünen Pfeil rechts abbiegt. Viel Spaß und ich freue mich wie immer über eure Rückmeldung. Auf die Ohren, fertig, los. Liebe Dagmar, herzlich willkommen im Lokschuppen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute uns hier besuchst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, gerne.
Du bist ja schon eine ganze Weile bekennender Lok-Fan. Wie und wann hat denn die Liebe zum Basketball begonnen bei dir?
Ja, das war eher Zufall. Vor über 20 Jahren war das. Ich war in Vertretung in dem Ausschuss, der sich mit Sozial, Kultur, Jugend und so weiter, dem ich jetzt vorstehe. War ich nur in Vertretung und gerade in dieser Sitzung waren Vertreter von Lok da, haben über den Verein informiert und haben am Schluss für jedes Ausschussmitglied 2 Karten für den Saisonbeginn hingelegt. Ja. So, dann bin ich nach Hause, habe gesagt, du. Mein Mann, ne, ich sag, guck mal, ich habe hier 2 Karten für Lok, weiß gar nicht, kann man ja nicht verfallen lassen.
Was machen die denn?
Und mein Mann war total begeistert. Und erst dann habe ich so richtig mitgekriegt, der hat nämlich mal hier gespielt. Mhm. Und hat gesagt, klar, gehen wir hin. So, und wie gesagt, vom ersten Spiel an war ich total begeistert. Ich finde, es ist ein super tolles Spiel, so ein schnelles Spiel. Das ist so ein Teamspiel auch. Also, und dann, was mich natürlich wirklich völlig begeistert, ist so das Publikum. Mhm. Ne, diese große Mischung, also angefangen von Babys, mit den Kopfhörern da drauf, bis zu den Leuten jenseits 80 und so weiter. Viele, die gespielt haben in Bernau. Lok hat ja wirklich, oder Basketball hat ja wirklich eine tolle Tradition hier in Bernau. Ich habe ja Erich Wünsch noch kennenlernen dürfen, Gott sei Dank. Und und mein Mann hat bei dem ersten Spiel sozusagen viele seiner ehemaligen Mannschaftskameraden mitgetroffen, ist inzwischen bei dem Seniorensport mit dabei und so weiter. Und wie gesagt, wenn wir es möglich machen können, gehen wir zum Spiel. Wir sind doch schon mit auswärts gewesen. Das ist auch eine Erfahrung, wenn man mal draußen ist und wie man dann so als kleiner Fanblock dann so wahrgenommen wird. Aber hier ist es einfach, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und es macht Spaß. Ich freue mich jedes Mal wieder und freue mich jetzt schon drauf, dass wir endlich das wieder in die Halle können.
Genau,
dass es wieder losgeht.
Nee, das stimmt. Bist du da mit Sport groß geworden? Also hast du eine Sportaffinität?
Ja, ich habe mal mit Geräteturnen angefangen, bin dann, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, vermessen worden, hieß das. Ich sollte an die Sportschule und da sind wir sozusagen ausgemessen worden, wie groß wir mal werden. Genau. Und da hat sich herausgestellt, für Geräteturnen wäre ich zu groß.
Okay.
Und habe dann mit Leichtathletik weitergemacht. Dann gab es mal eine Phase, so ein bisschen eher ohne Sport. Dann habe ich hier mal so eine Sportgruppe aufgebaut, es hieß früher Popgymnastik, dann hieß es Aerobik und heute heißt es
Zumba.
Also jedenfalls, okay, aber du hast in etwa eine Vorstellung.
Genau, okay.
Die habe ich hier bei mir im Wohngebiet aufgebaut. Dann gab es wieder mal eine Phase, wo kein Sport und jetzt mache ich also regelmäßig Sport. Allerdings ist es für mich zu Hause, also ich jogge, habe ein Laufband, mache so Bauch, Beine, Po, was man braucht an Übungen. Aber ich brauche das ja.
Cool. Ja, deine politische Karriere ist ja auch mehr als faszinierend. Ich habe ja da so ein bisschen recherchiert. Du warst ja jahrelang im Bundestag, im Landtag und als Stadtverordneter aktiv und bist es ja immer noch. Du hast es ja schon kurz erwähnt. Nachher kommen wir auch nochmal drauf zu. War dir dann nach deinem Studium der Gesellschaftswissenschaften schon klar, dass so die Politik deine berufliche Heimat wird?
Nee, ich wollte Lehrerin werden und ich war ja dann Lehrerin hier an der Jugendhochschule in der Nähe von Wandlitz am Bogensee. Hab dort, waren Erwachsene, so um die 20 rum, Studierende, die dort hingekommen sind. Und ich war im internationalen Lehrgang. Ich habe also die unterrichtet, die aus der alten Bundesrepublik kamen, aus Dänemark, Finnland, Griechenland und so weiter und so fort. Geschichte unterrichtet dort. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also Politik eher nicht.
Okay, und dann bist du durch Zufall sozusagen da so in die Schiene reingerutscht, oder?
Ist es ja, das war die Wendezeit. Ne? Und ich habe um mich herum viele erlebt, die irgendwie mir parteilich nahe gestanden haben, die aber ganz schnell Abstand genommen haben, mit all dem nichts zu tun haben wollen, was es in der DDR gab. Und ich sage, Mensch, die Ideale, für die ich damals in die Partei eingetreten bin, also für Gerechtigkeit, für Frieden und so weiter, das ist ja nicht verloren gegangen und so weiter. Das habe ich doch nach wie vor. Ich möchte, dass sich diese Partei verändert. Deswegen bin ich dabei geblieben, habe mich politisch engagiert hier in Bernau. Ich habe hier in Bernau am runden Tisch gesessen. Also es gab nicht nur den zentralen runden Tisch, der ist bei vielen noch irgendwo im Fokus. Den gab es natürlich auch örtlich hier auch in Bernau. Das waren ganz viele junge Leute, auch ich war damals ja auch noch jung, ganz viele junge Leute, die aktiv waren. Es gab hier Demonstrationen, wir haben Diskussionsrunden in Sporthallen gemacht, wo wir über Bildung diskutiert haben. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich habe die als Aufbruch empfunden, viele andere um mich herum nicht, auch die eigene Familie nicht. Aber ich fand das spannend, man kann sich einbringen, man ist gefragt. Ja, das hat dazu geführt, dass irgendjemand dann aufmerksam wurde, Mensch, die ist doch, und die ist noch jung und eine Frau.
Positive
und,
Energie.
Naja, und genau, Energie, ja, genau. Und so habe ich dann für die Volkskammer, für die letzte Volkskammer kandidiert, im März 90, bin noch gewählt worden. Auch das eher Zufall. Ich bin gefragt worden, habe gesagt, okay, ich bin jetzt gerade mal zu Hause, mein drittes Kind war gerade geboren, bin jetzt zu Hause, da kann ich auch ein bisschen was machen.
Ja, ne? Also gut. Mit drei Kindern, so, also hat man ja Zeit.
So, und habe dann kandidiert für die Volkskammer, war eigentlich vorgesehen, wie es früher war, irgendwie Platz 17, Platz 18, wäre nie in die Volkskammer gekommen. Und als bei der Aufstellungsveranstaltung, da war ich das erste Mal übrigens bei größeren Parteiveranstaltungen, also Parteitagen und sowas. Und da ist mir irgendwann mal ist mir der Kragen geplatzt über die Diskussion und dann bin ich spontan aufgestanden und dann haben die, oh ja, die junge Frau, die muss. So, und plötzlich rutschte ich auf Platz 4 der Liste, was dann bedeutet, tatsächlich dann in die Volkskammer zu kommen. Naja, das war eigentlich der Start. Okay. Dann aus der Volkskammer, die ja nur ein halbes Jahr getagt hat, aber unheimlich intensiv war, von der politischen Debatte, auch von den Überlegungen, die wir hatten, wie muss eigentlich diese DDR neu gestaltet werden. Das war ja nicht so, dass es sofort in Richtung, okay, und jetzt geht es in die Richtung Wiedervereinigung, sondern es war ja tatsächlich eine ganze Reihe von Überlegungen, wie man Gesetze anders machen muss, vom ideologischen Müll befreien, Arbeitsgesetzbuch haben wir neu gemacht, es war alles neu gemacht. Und ja, und dann war ja allerdings sehr schnell entschieden, es geht doch in die andere Richtung. Und dann gehörte ich zu den wenigen, die da die Erfahrung hatten und bin dann gefragt worden, ob ich für den Bundestag kandidiere. Und das habe ich dann gemacht und da war ich dann zunächst mal zwei Wahlperioden im Bundestag.
Ja, Wahnsinn, ja, toll. Also die Wendezeit, da war ich ja 12 bei mir, ne? Das war dann halt so, das habe ich gar nicht so mitbefühlt. Ich fand die Grenzen auf, war schön, habe ein bisschen Westschokolade gekriegt und Matchbox-Autos, aber, ne, aber was da alles so dranhängt, ne? Was du jetzt auch erzählst, ne? Diese ganzen gesetzlichen Themen, also Wahnsinn.
Ja. Es war wirklich eine Wahnsinnszeit mit unheimlich viel Bewegung. Also das ist das, was ich so ein bisschen bedauere. Ich sage, wir haben einen Rundtisch gehabt. Das war nicht so, da hat man irgendwelche Vorlagen, wie heute in der Stadtverordnetenversammlung, man nimmt dann Vorlagen ein und dann wird abgestimmt und dann ist klar, wo die Mehrheiten sind. Sondern wir haben wirklich Sachen auf den Tisch gepackt. Wir haben gesagt, so, das müssen wir jetzt bereden, das muss verändert werden. Lass uns mal überlegen, egal wer da Vorschläge eingebracht hat. Das habe ich als sehr, also das war sehr fruchtbringend irgendwo. Da kam, das war ergebnisorientiert, ne? Da haben wir gemeinsam gesessen. Es war auch nicht so, dass es da einen Proporz gab, sondern tatsächlich von jeder Gruppierung, Partei, die es damals gab, waren drei Leute an diesem runden Tisch. So, und damit war klar, muss ich Mehrheiten suchen. Auch das ist anders als das, was wir heute. Wir waren nicht gewählt, das stimmt. Wir waren nicht gewählt, es war kein gewähltes Gremium. Ne? Wir haben ja sozusagen parallel zur Kommunalvertretung getagt. Insofern auch relativ wenig Kompetenzen. Aber die Art, Politik zu machen, das hat mir gut gefallen. Das habe ich dann bedauert, dass es das nur noch in Ansätzen gibt.
Okay. Was waren so für dich so die größten Erfolge auf politischer Ebene in deiner Karriere?
Da, ich fange mal mit ganz klitzeklein an, weil das ein sehr persönlicher Erfolg war. Ich habe dafür gesorgt, dass wir den grünen Pfeil an der Ampel haben. Also ich habe Verkehrspolitik dann im Bundestag gemacht.
Mensch, danke schön.
Ja, bitte. Verkehrspolitik gemacht und habe einen Antrag gemacht, den grünen Pfeil in die Straßenverkehrsordnung einzuführen. So, dann ist mir gesagt, den gibt es doch. Gemeint war, diesen grünen Pfeil, den man auch in so einer Ampelschaltung hat.
Ah, ja, ja, weißt du? Okay.
Und nicht den, der an der Ampel dran ist, den man also sozusagen. So, dann habe ich ein Bild gemalt dafür und so weiter, alles schön. Dann wurde das hin und her gepackt auf dem Schreibtisch und nicht wirklich gewollt. Dann habe ich das wieder, also immer wieder in den Ausschuss eingebracht und dann hat der damalige Verkehrsminister, das war Wissmann, hat dann gesagt, na gut, wir machen eine Verordnung. Und dann haben sie über den Verordnungsweg, haben sie die Straßenverkehrsordnung geändert und haben dann den grünen Pfeil aufgenommen. Das heißt, sie haben erst noch ein Modellprojekt gemacht, an verschiedenen Stellen probiert, ob es geht, in Hamburg zum Beispiel. Ja? Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, das Modellprojekt gab es ja eigentlich längst. Ne? Mhm. So, und dann irgendwann war der grüne Pfeil mal in der Straßenverkehrsordnung drin.
Wie bist du auf so einen grünen Pfeil gekommen? Wie kommt man auf sowas?
Nee, also, den gab es ja.
Ach, den gab es schon, hast du gesehen?
In der DDR gab es
den. Den gab es in der DDR.
Aber er war in der neuen Straßenverkehrs des gemeinsamen Deutschlands, nicht mehr vorgesehen. So, und dann habe ich gesagt, wieso eigentlich nicht? Also ein bisschen was können wir ja mitbringen, ja, außer Sandmännchen, ja. Ne, nehmen wir auch noch den grünen Pfeil mit. Ja. Und ansonsten, ja, doch, es gibt einiges. Insofern war es durchaus auch möglich, gerade so auf der Ausschussebene, so ein bisschen was auch zu bewegen. Ich hatte zwar den Ausschuss, ich war auch im Umweltausschuss, habe den mal bewegt, in meinen Wahlkreis zu kommen. Wir waren zu einem Kongress in Berlin. Und waren dann in Korin, haben uns die Schaufelder angeguckt, sind von damals dem Leiter von Freude, Michael Freude, sind wir geleitet worden durch die Schaufelder. Mhm. Und da haben viele der Kolleginnen und Kollegen, vor allem die aus dem Westen kamen, erstmal gesehen, dass die DDR, das ehemalige Gebiet der DDR, eben nicht nur Buna, Leuna, schlechte Luft ist, sondern dass es sehr viel gut erhaltene Natur gab. Und dass man eigentlich dafür sorgen muss, dass genau die auch weiter erhalten bleibt. Das war für mich auch so ein Erfolg, weil wir dann gemeinsam auch gestritten haben um die Sicherung zum Beispiel der Großschutzgebiete, die wir in der DDR hatten und die ja kurz vor der Wendezeit sozusagen noch gesetzlich verankert worden sind. Das war nur so in der letzten Minute der DDR, dass das noch festgehalten worden ist. Naja, und die Umwelteule, da bin ich auch nicht ganz unschuldig dran, dass es nicht nur den Adler gibt als Symbol für den Naturschutz, sondern auch die Umwelteule. Ich habe Kurt Kretschmann, weiß ich, sagt dir der Name was, aus Bad Freienwalde, das war sozusagen der Nestor des Naturschutzes in der DDR. Unter anderem Storchenschutz hat er gemacht, ganz viel, und der hat diese Umwelteule für die DDR erfunden. So, und die sollte verschwinden mit der DDR. Und da habe ich mich dafür eingesetzt und habe sozusagen auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, egal aus welcher Fraktion sie kamen, dann auch geschafft, dass beide Symbole jetzt gelten für Naturschutz.
Also den grünen Pfeil und die Eule hast du sozusagen von der DDR mit rübergetragen, ja, Gott sei Dank.
Genau.
Und das Sandmännchen. Ja, prima, na, vielen Dank. Wenn ich so die Partei Die Linke höre, ja, der du ansitzt, fallen mir so Namen wie Sarah Warnknecht ein, ne, oder auch Gregor Gysi. Gibt es denn mit den beiden so parteiinternen Austausch oder macht so jeder seins und man hat so gar keinen Kontakt?
Nein, also wir haben sehr guten Kontakt zueinander, also ganz persönlich guten Kontakt zu beiden. Im Übrigen sind beide auch Mitglieder der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der ich ja gegenwärtig vorstehe. Nein, wir haben einen regelmäßigen Austausch miteinander, und ich finde, beide gehören, so unterschiedlich sie auch sind, gehören in eine solche Partei, die Linke, die ja eben sehr pluralistisch ist. Es gibt unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Fragen. Mhm. Und ich finde, die muss es auch geben dürfen. Mhm. Weil auch viele Leute, die sich mit Politik beschäftigen, haben Fragen, haben Zweifel, ob Entscheidungen richtig sind. So, und das gibt es bei uns genauso. Und ich finde, man muss einen Austausch, den muss man pflegen und den sollte man kulturvoll pflegen. Das gelingt nicht immer. Das tut mir dann immer leid, ne, wenn dann so manchmal sehr Persönliches dann rausgehängt wird. Aber ich finde, Sarah Wagknecht ist eine sehr kluge Frau. Ich finde, dass sie gerade bei solchen Themen, die ja eher weniger weiblich geprägt sind, also Wirtschaftsthemen, Finanzthemen, dass sie da unheimlich viel Ahnung hat, viel einbringen kann. Ich bewundere sie dafür, dass sie das hat, und insofern ist meine Partei, die Linke, sehr gut beraten, weiter auch auf ihren Sachverstand zu setzen.
Mhm. Ja, Gregor Gysi finde ich persönlich halt auch sehr interessant. Da habe ich auch so Reden von ihm mal gehört. Und also ich mag ihn vom Typ, ne? Also er schafft es natürlich total, durch seine Art die Leute zu binden, irgendwie durch seine Reden.
Naja, Gregor ist ein anderer Typ als Sarah in dem Fall auch. Und das hat er uns immer so ein bisschen eingebläut. Der hat gesagt, das, was ihr sagt, das, was ihr redet, also auch den Bundestagsreden und so weiter, das soll nicht nur derjenige, vielleicht am allerwenigsten, der da im Plenum sitzt, verstehen, sondern soll die Lidl-Verkäuferin verstehen. Also die müssen wissen, was ihr wollt. Und die müssen verstehen, also Anglizismen raus, Fremdwörter raus und so weiter. Sondern versuchen, ihnen nahezubringen, welches Ziel hast du, wo willst du hin, warum, damit sie es verstehen und damit sie vielleicht dann auch aktiv werden in irgendeiner Form.
Nee, das ist auf jeden Fall spannend. Du leitest ja auch mit Jan Heide zusammen den A4-Ausschuss in Bernau hier, ne? Und,
ja, das ist mein Stellvertreter, genau.
Genau, der unterstützt sich.
Nein,
ja,
aber wir machen
und,
das.
Ja, da geht es ja auch um Bildung, Sport und auch um Soziales. Wie siehst du denn so die Zukunft der Sportstadt Bernau?
Wir hatten vor Jahren mal so eine Diskussion und wollten tatsächlich diesen Zusatz Sportstadt Bernau tatsächlich auch auf den Straßeneingangsschildern oder irgendwie sowas, ne, haben. Das hat auch heftige Diskussionen und wir sind ja auch Kulturstadt und wir sind ja auch das. Ich sage, ob wir das dort zu stehen haben oder nicht. Bernau ist Sportstadt. Mhm. Wenn man sich wirklich anguckt, was wir in den letzten Jahren, was wir getan haben, was wir nach wie vor tun, das fängt an bei Sportstätten, die wir neu gebaut haben, beziehungsweise nach wie vor bauen, immer noch. Das ist die Unterstützung von Vereinen. Denk mal an die Mieten für die Hallen zum Beispiel. In der Kreishalle zahlst du, glaube ich, das Siebenfache für die Stunde zum Beispiel. Ne? Es gibt weiter Möglichkeiten wir haben eine Richtlinie für Sportförderung, wo man also Anträge stellen kann. Es gibt die Möglichkeit, investive Mittel außerhalb dieser Richtlinien tatsächlich zu beantragen für Baumaßnahmen. Wenn ich mir angucke, was tatsächlich für die verschiedenen Sportarten, also für den Fußball, die Plätze, die wir haben, die Hallen, die wir haben, für den Tanzsport haben wir extra Parkett angeschafft und so weiter. Für die Kampfsport, also zum Beispiel Judo, da ist für die Mehrzweckhalle, die Wünschhalle, ist Geld übrig geblieben. Mhm. Also haben wir gesagt, nee, dann kommt dort die Judohalle hin. Die war mal bei der, wo die Polizei mal war, an der Schwanebecker Chaussee war mal die Judohalle, ganz alt. Und als die Polizei dort weg ist, hatte der damalige Innenminister gesagt, also Sport ist nicht das, was die Polizei machen muss. Weil ich war damals im Landtag, habe dann mit ihm gesprochen, ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann fällt die Halle weg und so weiter. Nö, das ist nicht das, was also die Polizei ausmacht und so weiter. Dann haben wir tatsächlich unter anderem die Halle dann neben der Wünschhalle hingesetzt. Also ganz viel, was wir tun. Und viele, die hier Sport treiben, ob in den Vereinen oder eben tatsächlich auch nebenher für sich oder in Gruppen dann, wenn es um den Laufsport geht zum Beispiel. Also es ist Wahnsinn, was wir haben. Wir sind Sportstadt.
Ich denke ich auch. Ne? Und wenn es nicht so heißen soll, wir zeigen es, dass wir sind, das reicht. Ne? Und irgendwann kommen sie nicht mehr drum rum, dann wissen sie das so nennen. Genau, dafür tun wir ja jeden Tag hier unsere Arbeit. Wann meinst du denn, dass wir dann die Hallen dürfen mit dem Verein Sport? Hast du da schon interne Informationen?
Natürlich, ich hoffe einfach so schnell wie möglich. Ich denke mal, es wird schneller gehen, tatsächlich draußen Sport zu machen. Nun wird ja das Wetter auch wieder so, dass man das auch machen kann. Aber es gibt natürlich Sportarten. Basketball ist ja im Übrigen in Bernau entstanden, weil man draußen keinen Sport machen konnte mehr. Ne? Und da ist Erich Wünsch unter anderem dann auf die Idee gekommen, okay, dann spielen die Fußballer eben im Winter, spielen die dann Basketball. Okay. So ist ja Basketball entstanden in Bernau. Es gibt eben Sportarten, wo es eben halt nicht geht. Auch Handball trifft das ja auch. Ne? Also insofern kann man nur hoffen, dass es relativ schnell geht. Ich hoffe, spätestens nach dem Sommer, dass man dann sagt, man kann auch wieder Sport treiben. Man kann immer noch alle, Hygienemaßnahmen und so weiter, wenn die Schnelltests kommen, ich glaube, dass es dann tatsächlich besser geht. Da muss man eben dafür sorgen, dass die tatsächlich da sind, dass die vorrätig sind. Aber ich denke mal, also ich hoffe ganz stark, dass wir das schnell hinkriegen. Mhm. Und dass der Start der Saison für Basketball und für Lok wieder in der Halle ist und wieder mit Publikum sein kann.
Ja, ach, das wäre schön. Ja. Toi, toi, toi. Ja, so Vereinsarbeit, wo wir hier so aktiv sind und Politik haben ja meiner Meinung nach einige Parallelen. Ja. Es gibt viele Interessen und Egos, die so aufeinandertreffen und du schaffst es als Verantwortlicher eigentlich nie, irgendwie so allen gerecht zu werden und sind in der Politik ja eigentlich noch schlimmer. Wie schaffst du es denn so, zwischen den verschiedenen Stühlen nicht zu verbrennen? Also, was hast du da einen Trick?
Alles gut. Also, ich weiß nicht, durchzurutschen.
Ja, genau. Ja, oder auch so. Ja. Verbrennen hört sich zu hart an. Ja.
Naja, ich hatte vorhin mal so ein bisschen erzählt von dieser Zeit, Wendezeit, drunter Tisch. Also, was mir wichtig ist, ist tatsächlich, dass man die Kommunikation pflegt, dass man redet miteinander. Und dass man nicht sozusagen von oben an irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern tatsächlich versucht, im Gespräch zu bleiben, den anderen anzuhören, wahrzunehmen, was sind denn die Gedanken dort, warum denkt er oder sie so, warum komme ich da nicht durch, muss ich vielleicht auch meine eigenen Vorstellungen ändern. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist unabhängig davon, zu welcher, sage ich jetzt mal, auch in der Politik, also zu welcher politischen Partei jemand gehört. Es gibt gute Ideen in allen politischen Gruppierungen. So, und wenn man zu einem bestimmten Thema arbeitet, ist es möglich, auch gemeinsam was auf den Weg zu bringen. Das ist mir leider, oder ist uns leider in der Stadtverordnetenversammlung jetzt nicht immer gelungen. Das ist, was, das macht es mir ehrlich gestanden ein bisschen schwer. Ich bin seit über 20 Jahren bin ich Stadtverordnete hier. Wir haben lange Zeit es tatsächlich geschafft, gemeinsam an Themen auch zu arbeiten. Das gelingt jetzt immer weniger. Es gibt ein sehr, sehr starkes politisches Gegeneinander, was kaum noch an der Sache zu begründen ist. Und da hilft mir dann der Ausschuss, weil du hast den Ausschuss ja jetzt mal erlebt. Das sind eigentlich alle, die irgendwo da drin sind, haben Interesse daran, egal ob es das Schulthema ist, das Bildungsthema, ob es das Sport oder die Kulturthemen sind, wirklich da gemeinsam was auf den Weg zu bringen und gemeinsam dran zu arbeiten, das macht wieder Spaß und da hole ich dann auch wieder Kraft.
Ja. Ja, siehst du, das wäre auch mal eine Frage, wo du die Kraft herholst. Also weiß ich es, also im Ausschuss schon mal, ne? Und du hast ja aber sonst ja auch so viel zu tun. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du die Rosa-Luxemburg-Stiftung vorsitzt, ne? Und als Vorstandsvorsitzende dann parteilich und dann auch als Oma und Mutter ja auch aktiv bist, gerade in den jetzigen Zeiten. Wo sammelst du die Kraft? Wie machst du das?
Naja, Familie ist ganz wichtig, dass die Familie zusammenhält. Das ist das, gerade in solchen Zeiten, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man einfach mal auch zuhört, einander zuhört und dass man merkt, wir gehören zusammen und das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Aber natürlich auch Freunde. Mhm. Auch das ist gerade jetzt in dieser Zeit für viele ganz, ganz schwierig, dass man mit Freunden nicht mehr zusammenkommen kann. Da muss man halt andere Möglichkeiten finden, ob es das Telefon ist, ob man sich eine WhatsApp, also eine Nachricht schickt oder eine Mail schickt oder mal ein Foto schickt oder sowas. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten sogar noch wichtiger, als es das vielleicht vorher ist. Momentan kann man sich eben so nicht treffen und dass man trotz allem Optimismus bewahrt. Mhm. Also ich bin ohnehin so ein von Grund auf optimistisch, weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist so, das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich glaube, das sind Zeiten, in denen man sehr schnell runtergezogen werden kann. Mhm. Wenn man mal so nur mit sich beschäftigt ist und sich überlegt, oh Gott, und wann ist denn endlich vorbei und wann kann man endlich mal wieder, sondern dass man auch das Kleine und das Schöne sieht am Leben. Mhm. Das können manchmal Kleinigkeiten sein, die Schneeglöckchen, die jetzt anfangen zu blühen, über die man sich freuen kann, mal wieder Hoffnung haben kann. Oder der Schnee, den wir endlich mal hatten, dann man endlich auch mal Skilaufen konnte. Ja, ja. Wir waren in der Zeit auch in Zinnowitz, und da bin ich mal auf dem Strand Ski gelaufen. Ist doch Wahnsinn. Ja, ist doch krass. So, dass man sich auch an Kleinigkeiten freut und die Hoffnung nicht aufgibt, dass es irgendwann noch wieder andere Zeiten gibt.
Nee, ist auch ein ganz wichtiges Werkzeug. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Wildnispädagogik, ne, wo du dann halt auch diese Dankbarkeit einfach, ne, Dankbarkeit für kleine Dinge, da kann man ja jeden Tag eigentlich dankbar für Sachen sein, ne, und dann kommt man auch in diese Stimmung und du strahlst ja auch diese Positivität aus, ne, also das, dann nutzt man halt die Sachen und nutzt die Krise eventuell auch für eine neue Chance, ne, das ist ja auch ganz toll, ja, nee, ist auf jeden Fall wichtig. Apropos Krise und neue Chance, kommen wir doch mal zur Lok. Wie hast du denn die Saison als Fan empfunden? Die war ja nicht einfach.
Jetzt wollen wir über die Chance sprechen.
Ja, genau, wir haben ganz viele Chancen
raus. Oh ja, mit schwerem Herzen, muss ich sagen. Wir haben ja immer mal Situationen gehabt, wo ein Spiel so ganz knapp ausgegangen ist. Und wenn wir in der Halle waren, kriegen ein Herzkasper. Wann schaffen sie? Und dann kam doch noch ein Dreier von der gegnerischen Mannschaft und dann war das Spiel zu Ende. Diese Saison ist da etwas schwerer und da haben wir nur die Hoffnung, es steigt niemand ab. Mhm. Das ist, also sag mal, da kann man jetzt etwas gelassener damit umgehen und kann tatsächlich dann die Hoffnung haben, okay, nächste Saison geht wieder anders. Es ist trotzdem eine tolle Mannschaft. Ich finde, wir haben einen tollen Trainer, tolles Team da vorne, überhaupt ein tolles Team. Also wenn man die alle zusammen nimmt, selbst die das Gittering machen zum Beispiel, ne, in der Pause, das ist einfach so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das erlebe ich so als toll. Und ich glaube, das ist eine Zeit, die überstehen wir auch. Das ist auch etwas, was mir bei Locker immer gut gefallen hat, auch bei den Spielen, selbst wenn wir mal verloren haben oder mal ein zweites Spiel verloren haben oder sowas. Die Fans waren trotzdem da. Ah. Also es ist anders, glaube ich, als man es manchmal beim Fußball so erlebt, ne? Wenn man so sieht, wo
Erfolgsfans sind.
Ja, ne? Und dann gehen wir eben nicht mehr oder dann gibt es die Pfiffe oder sowas, wenn ein Spiel gestartet wird oder sowas oder endet. Und das haben wir bei Lok nicht. Ja, man ärgert sich, gebe ich gerne zu. Ich möchte auch gerne gewinnen. Aber ich merke, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch das, was der Lok gefehlt hat in dieser Saison. Ja. Und wenn wir dann wieder da sein können, dann glaube ich,
dann geht's wieder,
genau.
Hast du denn mal in einen Livestream reingucken können?
Ich habe auch einen Livestream geguckt, wobei ich meistens dann Live-Ticker gucke. Ich weiß ja manchmal, wenn man dann noch andere um sich herum hat, dann ist es ein bisschen schlecht, ein Livestream.
Noch Dreier!
Ja, immer, genau. Wobei, dann kann ich mich auch nicht erinnern, wenn ich dann also selbst im Live-Ticker dann sehe, oh, der hat Dreier geholt, super. Ja, aber ich verfolge die Spiele auf alle Fälle. Habe auch noch jemanden, der mir regelmäßig die Viertelergebnisse dann schickt und so. Okay, also schön. Wir tauschen uns da auch aus. Also da gibt es natürlich auch WhatsApp-Gruppen, die sich da austauschen und insofern. Also ich bin schön. Optimistisch.
Ja,
es wird schon wieder.
Wir auch, das wird auf jeden Fall. Hast du denn so, du hast ja ganz viele Spiele schon gesehen und bist ja, hast schon gesagt, jahrelang dabei. Hast du denn so eine Mannschaft oder ein Spieler oder ein Spiel, was so dir in Erinnerung bleibt, wo du sagst, oh, da kriegst du jetzt schon mal Gänsehaut, wenn du dran denkst?
Also da gibt es sicher viele, aber ich habe ein T-Shirt mitgebracht. T-Shirt mitgebracht. Weiß ich, es ist befleckt, es war also benutzt.
Guck mal, mit Blut.
So, ja, weiß nicht, ob das Blut war.
Blut kennt faul.
Sagt dir der Spieler was? Simic.
Für den
habe ich mal geschwärmt. Und ich glaube, das habe ich gekriegt. Ich habe im Übrigen mehrere Geburtstage auch bei Lok verbracht. Ich habe Anfang April Geburtstag und habe dann die Geburtstagsgesellschaft sozusagen mitgenommen. Ja. Also die wollten natürlich nur, aber wir waren dann immer ein größerer Trupp, der dann mit dabei war. Und und habe das mal zum Geburtstag gekriegt. Da haben sie alle unterschrieben, die ganze Mannschaft. Und ansonsten haben wir eigentlich immer, also es sind immer tolle, tolle Leute. Ich habe Jan Heide damals immer bewundert. Da haben wir Heidi gerufen. Heidi, kannst du dich erinnern?
Ja.
Und vor allen Dingen deswegen, weil er fiel ja auf durch die Größe. Oder die fehlende Größe, sagen wir es mal so. Und er ist aber dann immer sozusagen
durch
unter den anderen durch. Das fand ich so super, weil er war ja sehr, sehr schnell, war ein schneller Typ. Und klar, mit den Körben, das waren dann die Großen eher. Aber er hat den Ball dann geholt und hat ihn eben nach vorne gebracht.
Ja.
So, und natürlich, Sebastian Schocker war eben auch so jemand, den ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe, der uns sehr lange ja auch erhalten geblieben ist, auch als Co-Trainer dann. Es war auch ein unheimlich sympathischer Spieler, muss ich sagen. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Mannschaften, wo ich sage, und die, was ich immer gut finde, die dann neu hierher kommen. Man hat dann auch gemerkt, viele hatten von Bernau schon einen Begriff. Die hatten schon Ahnung, was da auf sie zukommt.
Genau.
Vor allem das volle Halle. Ne? Also unter dem machen wir es ja nicht.
Genau.
Ne? Und dass man da nicht nur kommt, weil insgesamt die Rahmenbedingungen, glaube ich, ganz gut sind, sondern vor allen Dingen auch, weil dort ein Fanpublikum ist, was einfach auch Spielen dann, glaube ich, auch sehr viel Spaß macht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Du hast ja die Mannschaft jetzt in der Wasserturmhalle angefeuert, im Sportforum waren wir, ne?
Genau.
Erich Wünsch-Halle jetzt.
Ja.
Welche Chancen haben wir denn jetzt als Verein, jetzt auch mit der neuen Halle, aber auch als Stadt? Ich meine, da wird ja eine neue große Halle gebaut.
Genau. Auf dem Ladeburger Dreieck wird die neue Mehrzweckhalle gebaut. Mehrzweckhalle sollte eigentlich übrigens schon die Wünsch-Halle werden. Das war ein Antrag von mir, den ich damals in die Stadtfrauenversammlung eingebracht habe, weil wir einfach gemerkt haben, uns fehlen die Hallen, insbesondere Hallenkapazitäten, weil wir eben viel Hallensport ja haben in der Stadt. Ne? So, und eigentlich war es tatsächlich so gedacht, dass man eben dort Kulturveranstaltungen, Messen, weiß ich was alles machen kann. Ist kaum noch möglich, weil wir so viel Sport haben.
Ne?
Und so viel
Sport
Bedarf haben. Ja, genau, richtig. So, und jetzt hat sich gezeigt, es wird ja, also am Ladeburger Dreieck, wird ja sozusagen der neue Schulcampus gebaut. Wir haben sowohl die Kreisschulen, die jetzt dort erweitert werden, als auch die evangelische Schule, die dort ist. Und wir haben tatsächlich in dieser zentralen Lage durchaus Bedarf. Sowohl was natürlich die Sportkapazitäten anbetrifft, aber eben mit einer gewachsenen Stadt. Wir sind jetzt über 42.000 Einwohner, natürlich auch an für kulturelle Events. Ich habe schon gesehen, wenn zum Beispiel unser Tanzsport hier in der Wünsch-Halle war, wurde es schon ziemlich eng für Publikum. Und auch da kommen ja ganz viele Leute zusammen, sich dieses angucken wollen. Und ich wünsche mir eigentlich, wenn dann die Halle endlich steht, dass wir dort wirklich mal ein Spiel machen, wo wir dann die 2000 Zuschauer
Mehr,
dass wir die dann tatsächlich dort mal reinbekommen und dann mal die Halle rocken lassen, so richtig.
Ja,
und das ist ja ein großer Vorteil auch dieser Halle, Das ist vielleicht ein kleiner Ansporn, ne? Sie ist dann Bundesliga.
Naja, klar.
Tauglich. Also, da werden wir dann für alles sorgen können, genau. Was wir brauchen.
Nur diese Kleinigkeit mit der Mannschaft. Das soll sich René drum kümmern.
Genau.
Ja, na, du kommst ja jetzt so langsam ins beste Alter. Was sind denn so deine Ziele und Wünsche und Träume noch? Also was willst du denn noch so erreichen? Also politisch, aber auch privat.
Ja. Also, ja, ins beste Alter ist gut. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer intensiver lebe, je länger ich lebe. Aber das hängt möglicherweise auch damit zusammen, ja, das fängt da an, die Familie wird immer größer und hat natürlich immer mehr Bedarf, was die Betreuung zum Beispiel der Enkel anbetrifft. Was das Politische anbetrifft, ja, ich wünsche mir jetzt werde ich ein bisschen ernst, natürlich eine gerechtere Gesellschaft, die wir gegenwärtig so nicht haben. Und ich glaube, dass diese Krise, in der wir gegenwärtig leben, diese Corona-Krise, deutlich macht, wie groß die sozialen Unterschiede auch in dieser Gesellschaft sind. Und zwar in Deutschland, aber in der Welt insgesamt. Ja. Vorhin im Vorgespräch haben wir über die Arbeit der Stiftung gesprochen. Wir sind also in Brasilien, wir sind in Indien zum Beispiel. Und dort zu sehen, wie viel Elend es noch gibt in dieser Welt, wie viel Ungerechtigkeit es gibt. Das ist mein großer Traum, dass da etwas sich verändert. Mhm. Hier angefangen, auch hier haben wir viel Ungerechtigkeit. Hartz IV ist nach wie vor, finde ich, eine Riesenungerechtigkeit, die jetzt im Übrigen auch viele Solo-Selbstständige trifft, die wegen der Corona-Krise, weil sie nicht arbeiten konnten, keine Einnahmen hatten, jetzt in Hartz IV fallen, selber merken, mit wie wenig Geld man auskommen muss, was da eigentlich nur gedeckt ist. Mhm. Also da fängt das an. Und es gibt viele, auch in dieser Corona-Krise, die viel Geld gemacht haben, durch Finanzspekulationen, durch Immobilienspekulationen und so weiter. Und wo ich sage, die können ein bisschen mehr abgeben für diese Gesellschaft. Und dann auch für die Bereiche, die nichts einbringen, der Non-Profit-Sektor, Sport, ist es ja de facto, wenn du keine großen Werbeeinnahmen hast, ist es das. Aber da für den breiten Sport zum Beispiel, aber auch für Kultur, für Kunst, für das, was für die Breite eigentlich gebraucht wird, an Lebenswerten, dafür auch was geben könnten. Ich finde, da kann man mehr tun dafür, das wünsche ich mir.
Und für die Stadt Bernau, wenn wir mal dann sagen, gucken, was träumst du dir 2030? Wie sieht so die Stadt Bernau aus? Gibt es da irgendwas, was du in deinem Kopf schwirrt, was du dir wünschst?
Also was ich mir da wünsche, ist, dass sie erst so bunt bleibt, wie sie heute schon ist, vielleicht noch bunter wird. Dass wir uns weiter das leisten können, was wir uns jetzt schon leisten. Diese sogenannten freiwilligen Aufgaben. Mhm. Vorhin gesagt, ne, wir haben Kulturförderung, Sportförderung. Wir haben Mittel im Haushalt. Lok bekommt ja unter anderem aus einer Haushaltsstelle auch noch Geld. Die haben wir richtig eingestellt, weil doch Gott sei Dank eine Reihe von Lokfans in der Stadtverordnetenversammlung gibt, dass wir uns das auch weiter leisten können. Das heißt, dass die Steuereinnahmen entsprechend sind und dass es aber nach wie vor eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung gibt, die sagt, nein, das sind wichtige Aufgaben. Dass wir im Bildungsbereich tatsächlich, dass wir weiter dafür sorgen, dass wir ausreichend Schulen haben, dass die Kitas schön sind, ausgestattet sind und ausreichend auch sind, dass wir jedem was bieten können, dass wir Grün haben in der Stadt, dass wir nicht nur bauen, was wir jetzt auch tun, sondern dass wir das verbinden tatsächlich auch mit neuen Grünanlagen, neuen Grünflächen und dass wir so ein Miteinander pflegen in dieser Stadt, wo man sagt, ich lebe gerne hier. Na, ich arbeite in Berlin, okay, naja, muss halt sein, weil so viele Arbeitsplätze können wir auch nicht bieten. Mhm. Aber ich lebe in dieser Stadt und genieße das in dieser Stadt, am Rande einer Großstadt zu leben.
Ja, das ist eine sehr schöne Vision. Also ja, passend zu unserer Vision, die wir im Verein haben und da können wir ja dann zusammenarbeiten.
Ja, aber gerne.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Interview und ich wünsche dir alles Gute. Bleib vor allem gesund in der Zeit und langweilig wird es bei dir nicht, das glaube ich nicht. Also du wirst viele, viele Dinge weiter angehen und danke für deine Kraft und deine Engagement für Bernau.
Ja, vielen Dank. Und ich habe natürlich auch zu danken für euer Engagement hier in der Geschäftsstelle, aber überhaupt für alle, die im Verein aktiv sind. Es sind ja, das merken wir ja immer in den Vereinen, sind es immer wieder nur einige wenige, auf die man sich dann verlassen muss. Und wenn die auch nicht da sind, ne, die als Trainer zum Beispiel mit dabei sind, die als Jugendwarte und so weiter, ne, die Jugendbereich mit unterstützen, sicher auch die, die sponsern zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ne? Das bisschen Geld braucht man ja doch auch für den Sport. Hilft ja alles nichts. Ne? Aber ich glaube, das ist, wenn man diese Familie sieht, diese Sportfamilie sieht, ist es ganz, ganz wichtig. Und da kann man nur dankbar sein für alle die, die sich da engagieren.
Ja, prima. Ja. Danke dir, Dagmar. Alles Gute.
Danke.
Wenn euch dieser Podcast wieder gefallen hat, spendet doch gerne 10.000 bis 15.000 Euro für unsere Jugendarbeit. Späßchen. Ihr könnt natürlich viel mehr spenden. Also, bleibt schön gesund und wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße und bis dann. Euer Marco.